öffentlich. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf, die Berichte der Bundesregierung zu den aktuellen Entwicklungen in der globalen Gesundheit sowie zur Rolle Taiwans in der Weltgesundheitsversammlung. Wir steigen direkt in die Fragerunde zu den beiden Berichten ein. Und wir haben uns vereinbart in der Obleuterunde, dass wir in der Reihenfolge der Fraktionen jeweils 3 Minuten Frage, Stellung und Antwort haben. Und dann geht es dann immer weiter. Damit gucke ich rüber zur SPD-Fraktion und Tina Rudolph fängt an.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kurz und schmerzlos, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, schön, dass Sie da sind und ich grüße auch die Vertreter der Häuser. Meine erste Frage bezieht sich darauf, dass wir aus der Bevölkerung, das werden Sie wissen, massiv Zuschriften bekommen, die die Sorge äußern, der WHO-Pandemievertrag könnte die Souveränität der Mitgliedstaaten einschränken. Dahinterliegend könnte die Sorge von Menschen stehen, dass die WHO beispielsweise erlassen könnte, dass im Pandemiefall Menschen ein bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Impfung zwangsweise einnehmen müssten. Was würden Sie dazu sagen? Wie lässt sich diese Sorge entkräften?
Im Moment irritiert, weil ich habe noch die Unterlagen zu Taiwan bei mir vorliegen.
Ist ja nicht nur Taiwan, es ist beides.
Pandemie ab.
Entwicklung in der globalen Gesundheit sowie zur Rolle Taiwan.
Ich glaube, globale Gesundheit macht den Punkt Auswärtiges Amt, ne? Hat man mir gesagt.
Ich kann zuerst den Aufschlag machen und dann gerne auch an meinen Kollegen Herrn Bergfelder übergeben. Also zunächst muss man ja sagen, dass die Sorge unbegründet ist, weil es ein Prozess ist, der von Mitgliedstaaten verantwortet wird, ein Member States-led Process. Insofern stellen sich die Fragen der Souveränität. Die WHO hat ja im Endeffekt das auch nicht mit zu entscheiden. Die hängt ab von den Mitgliedstaaten, die entscheiden und die verhandeln auch den Pandemievertrag. Insofern zu dem ersten Punkt kann man der Sorge, glaube ich.
Darf ich Sie ausnahmsweise unterbrechen? Ja. Der Fehler lag nämlich tatsächlich bei mir. Normalerweise haben wir Eingangsstatements, bevor wir in die Tops gehen. Deswegen bin ich gerade einmal zu weit gerutscht. Und tatsächlich genau sind wir erstmal bei den aktuellen Entwicklungen und bei Top 2 geht es zur WHO. Deswegen würde ich die Frage einfach nochmal zurückstellen und würde Sie dann genau zum entsprechenden Top das Gleiche nochmal fragen. Also sorry, mein Fehler, bitte nochmal entspannen. Und tatsächlich würde ich dann auch eine Frage zu den läuft vielleicht die Zeit mit oder
alles ja. Ist mit. Gut,
okay.
Ich habe das Reset gedrückt, was nicht ganz richtig wäre, weil es war ja euer Fehler. Nach meinem Dafürhalten habt ihr jetzt noch 1,5 Minuten.
Gut. Ja, dann stelle ich die Frage einfach noch mal ganz allgemein zu den aktuellen Entwicklungen, gerade was die Rolle Taiwans angeht. Wie ist die Einschätzung der Bundesregierung? Vielen Dank.
Ja, liebe Abgeordnetenkollegin Dina Rudolph, da kann ich eigentlich gar nichts anderes sagen, als der Bericht schon, als der vorläufige Bericht. An sich ist die Situation unverändert. Es gab ein paar kleinere Verbesserungen, zum Beispiel, dass jetzt ich will vorausschicken, dass die WHO kooperationsgewillt und auch wirklich lösungsorientiert ist, um Taiwan in die Gespräche einzubinden, vor allem also auch, was die technischen Spielräume entsprechend angeht. Das heißt, es gibt persönliche Treffen zwischen den Centers of Disease Control und den Fachreferaten der WHO. Da gibt es schon Verbesserungen, aber es gibt natürlich nach wie vor auch die Probleme, die hier schon öfters diskutiert worden sind, dass es eben nach wie vor keine systematische Einladung gibt, dass es die Taiwan sich an für sich selbst über informelle Kanäle informieren muss, wann und zu welchen Themen Meetings stattfinden und die Teilnahme an diesen technischen Meetings also rein virtuell sind und Taiwan selbst keine Möglichkeit hat zu sprechen und natürlich Taiwan nach wie vor unter massiver Beobachtung von China und der Bekleidung steht. Von daher ist die Lage eigentlich ziemlich unverändert.
Also ich würde sagen, nicht besser, aber auch nicht schlechter als in den letzten Jahren.
Ja.
Zu den letzten WHAs. Okay, danke schön.
So, das waren jetzt die 1,5 Minuten, die noch übrig waren. Das war jetzt nur von der Erzählung her anders ausgerichtet. Und jetzt hat wer von der Union? Georg Kippels, bitte.
Ja, ganz kurz daran anschließend, gibt es denn überhaupt in irgendeiner Form einen spürbaren Diskussionsprozess zwischen, ich sag mal, China und den Rest der Länder? Gibt es überhaupt jemanden, der vor allen Dingen markant außer der Bundesrepublik für Taiwan, um es mal flapsig zu sagen, in die Bütt geht? Oder ist das im Grunde genommen eine feststehende Front zwischen den Akteuren?
Es gibt schon zunehmend immer mehr Staaten, die Deutschland unterstützen. Sie wissen, im letzten Jahr 23 war ja auch diese Demarche, also zur Teilnahme Beobachterstatus von Taiwan, was dann natürlich abgelehnt worden ist. Wir haben den Antrag jetzt auch für 2024 gestellt und der wird schon von einigen Ländern unterstützt. Meine Fachabteilung hat mir die auch mal aufgeschrieben. Also da ist USA, Japan dabei, Neuseeland, Australien, Kanada, Israel, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Slowenien, Schweden, Niederlande, Tschechien, Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Belgien und Dänemark. Also, und es werden also vom Gefühl her mehr, aber vielleicht kann der Kollege vom Auswärtigen Amt das noch ergänzen.
Vielen Dank. Ich mache es ganz kurz. Also ich glaube, das eine ist, was man sagen muss, im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen haben wir in der WHO eine sehr starke Gruppe von Like-Minded. Also wenn man das jetzt mal im Vergleich setzt zu anderen internationalen Organisationen, was natürlich auch was mit dem Thema zu tun hat, es leuchtet ja eigentlich vielen ein, dass irgendwie Gesundheitsgefahren, dass da möglichst keine weißen Flecken geben sollte. Wir versuchen auch dieses Jahr wieder die Gruppe der Unterstützer auszuweiten. Ob uns das gelingen wird, werden wir sehen. Aber also wir versuchen, einige europäische Staaten anzugehen, nochmal Singapur, auch einige aus der weiteren Peripherie von Europa, also Balkan. Ob uns das gelingt, müssen wir schauen. Aber ich denke, wir sind ganz gut dabei eigentlich. Das kann man sagen. Minister Lauterbach hatte ja auch sogar Taiwan namentlich erwähnt in der Rede mal. Wir sind aktiv auf stellvertretender Botschafterebene. Diese Schreiben werden eigentlich auf Botschafterebene auch gemacht. Ich erinnere mich, im letzten Jahr war auch die Frage mit den Badges. Also das scheint immerhin dieses Jahr geklärt zu sein, dass man die Taiwanesen reinlässt. Es wird auch wieder wie üblich ein Treffen geben mit der taiwanesischen Delegation. Aber also wir sind davon natürlich von einem Durchbruch irgendwie weit entfernt, kann man sagen. Aber ich glaube, das Engagement steht uns da ganz gut zu Gesicht und wir sind da nicht alleine. Das kann man, glaube ich, sagen.
Gut, ich gehe davon aus, die 15 Sekunden sind geschenkt. Herzliches Dankeschön dafür. Es geht das Fragericht weiter an Bündnis 90 Die Grünen und der Herr Johannes Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Tatsächlich waren die Fragen von Frau Rudolph und Herrn Kippels genau auch die beiden Fragen, die ich spannend fand. Deswegen gebe ich direkt weiter an Sie zurück.
Ja, das läuft ja wie Butter heute. Dann geht das Fragericht an die FDP-Fraktion. Knut Gerschau, bitte.
Ja, und in der Tat habe ich auch zwei Fragen zu Taiwan, nämlich welche Hindernisse oder Widerstände sieht die Bundesregierung auf internationaler Ebene hinsichtlich Taiwans sachbezogener Teilnahme in der WHO und bei der WHA? Und welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um Taiwans sachbezogene Teilnahme in der WHO und auch im Beobachterstatus zu fördern, insbesondere im Hinblick auf die kommende Weltgesundheitsversammlung im Mai? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang technische Einbindung, wie es in Ihrem Bericht steht?
Ja, vielen Dank. Da kann ich vielleicht ganz kurz dieses Thema beleuchten. Also zunächst vielleicht fange ich mal mit der zweiten Frage an. Natürlich sind auch von BMG-Seite Treffen mit der taiwanesischen Delegation vor Ort geplant, auf technischer Ebene durchaus. Zu der anderen Frage, wie kann man andere überzeugen? Frau Staatsministerin hat es ja gerade schon gesagt, dass in der Plenardebatte der Weltgesundheitsversammlung in 23 wurde gleich zu Beginn über den Antrag entschieden, einen zusätzlichen Agendapunkt über den Beobachterstatus Taiwans bei der Weltgesundheitsversammlung in die Tagesordnung mit aufzunehmen, diskutiert. Und da wurde erneut nach der 2+2-Debatte verfahren. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass wir davon ausgehen, dass ein ähnliches Verfahren, ein ähnliches Szenario auch dieses Jahr zu erwarten sein wird. Dankeschön.
Noch 1:20.
Sie sprachen von Gesprächen auf technischer Ebene. Heißt das übersetzt also nur digital und nie in einem persönlichen Gespräch?
Nein, das heißt nicht nur virtuell. Es werden ja auch durchaus Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein. Und sich dementsprechend ist auch geplant, dass diese sich dort mit einer taiwanesischen Delegation vor Ort treffen werden.
Gut, ich habe es jetzt als beantwortet wahrgenommen und würde jetzt ein Fragerecht an die AfD-Fraktion, Herrn Jörg Schneider, übergeben.
Ja, danke schön. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben ja einmal die diplomatische Ebene, Versammlungen und ob man dort teilnahmeberechtigt ist oder nicht. Aber wir haben natürlich auch ganz einfach die Arbeitsebene. Wie sieht es denn dort aus? Findet dort eine Einbeziehung von Taiwan statt oder und wie läuft das dann vielleicht ab, um dort eben praktisch mit der diplomatischen Ebene nicht in Konflikt zu kommen? Können Sie dazu vielleicht mal etwas erzählen?
Ich habe das ja eingangs schon erwähnt, dass die WHO also auf technischer Ebene wirklich einen intensiven Austausch auch mit dem Taiwan Center of Disease Control organisiert und der entsprechend stattfindet. Und eben auch die persönlichen Treffen da entsprechend gefördert werden. Ich weiß nicht, können Sie noch ergänzen von der Abteilung? Oder von
ja, ich kann das sagen. Also der Austausch ist rein fachthematisch, also ohne jetzt die politischen Punkte zu berühren. Liga technisches Level und jetzt keine Politisierung.
Ja, also nur ganz kurz. Ich glaube, das wurde jetzt schon erwähnt. Es gibt ein taiwanesisches Center for Disease Control, die kooperieren mit dem WHO Office in für Asien da vor Ort. Und es gibt auch die Möglichkeit für die Taiwanesen fachbezogen dann eben auch an Briefings teilzunehmen. Viel davon läuft ja virtuell. Aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist da, wo es fachlich sinnvoll ist und geht. Versucht mal alles dafür zu tun, im Rahmen der politischen Rahmenbedingungen das möglich zu machen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Danke.
Ja, wunderbar, da haben wir das auch geschenkt. Und ich stelle fest, dass wir pünktlich um 17.14 Uhr mit Top 1 fertig sind. Und nun kommen wir dann zu Top 2, dem Bericht der Bundesregierung zu den Verhandlungen zu einem Pandemieabkommen und den internationalen Gesundheitsvorschriften, kurz EGV. Zu diesem Thema haben wir um 18 Uhr im Anschluss an diese Sitzung eine öffentliche Anhörung zu zwei Oppositionsanträgen. Die parlamentarische Staatssekretärin im BMG, Frau Sabine Dittmar, hat nun das Wort zu ihrem Bericht.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Nochmal Entschuldigung für die Verwirrung gerade zu Beginn, weil ich war da einfach auf Berichte eingestellt auf Taiwan. Deswegen war ich da kurz irritiert. Aber ich sage trotzdem erstmal ein herzliches Dankeschön, dass wir heute die Gelegenheit haben, über diese zwei wichtigen Prozesse zu sprechen, nämlich das Pandemieabkommen und die Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften. Zunächst zum internationalen Pandemieabkommen. Und bevor ich da auf den aktuellen Verhandlungsstand eingehe, möchte ich auch nochmal auf die Bedeutung dieses Abkommens für die Weltgemeinschaft hinweisen und das einfach betonen. Das Ziel des internationalen Pandemieabkommens ist es, die Prävention, die Vorsorge und die Reaktionsmöglichkeiten im Hinblick auf künftige Pandemien zu stärken und nationale, regionale und globale Kapazitäten aufzubauen. Dadurch sollen klare und nachhaltige Prozesse definiert und eine rechtssichere und auch eine rechtsverbindliche Grundlage für den Umgang mit zukünftigen Pandemien etabliert werden. Diese auch dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den Staaten deutlich verbessert wird, Fehlinformationen vorgebeugt wird und eine evidenz- und wissenschaftsbasierte Antwort auf die Pandemie sichergestellt wird. Dadurch sollen auch Lehren aus der Covid-19-Pandemie gezogen werden, die ja in allen Bereichen des Pandemiezyklus wirklich Lücken offen gelegt hat. Und mit diesen Abkommen haben wir als Weltgemeinschaft, meine ich, die einmalige Chance, den Pandemieschutz weltweit zu verbessern, indem wir künftige Pandemien besser vorbeugen bzw. besser darauf vorbereitet sind. Die Inhalte des Abkommens, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, werden ausschließlich von den 194 Mitgliedstaaten verhandelt und auch festgelegt, welche dann auch die alleinige Entscheidungsbefugnis darüber haben. Und gleichzeitig möchte ich auch unterstreichen, dass das Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation keinerlei Befugnisse einräumt, über nationale Regierungen hinweg zu entscheiden. Das Abkommen zielt vielmehr darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu stärken. Die Souveränität der Mitgliedstaaten und der Schutz der Menschenrechte stehen dabei an oberster Stelle. Ähnlich den Bestimmungen der internationalen Gesundheitsvorschriften kann die WHO den Mitgliedstaaten keine bindenden Vorschriften auferlegen, sondern lediglich Empfehlungen aussprechen. Ja, und wo stehen wir jetzt im aktuellen Verhandlungsprozess zum internationalen Pandemieabkommen? Sie wissen, Deutschland hat sich von Anfang an das Abkommen befürwortet und sich auch proaktiv und konstruktiv in die Verhandlungen eingebracht. Wir befinden uns nun in der 9. Verhandlungssitzung in Genf und damit in der entscheidenden, in der finalen Phase. Letzte Woche wurde ein neuer Verhandlungstext veröffentlicht, der dann die Verhandlungsgrundlage für, nach aktuellem Stand ist die Sitzung geplant vom 29. April bis 10. Mai in Genf dann dienen soll. Aufgrund der immer noch bestehenden Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten zu einzelnen Themen wie Technologietransfer, Finanzierung, Ausgestaltung eines Zugangs- und Vorteilsmechanismus fokussiert sich der neue Text vornehmlich auf diejenigen Bereiche, in denen in der kurzen verbleibenden Zeit noch ein Konsens erreicht werden könnte. Konkrete Textverhandlungen sollen vornehmlich in der ersten Woche in der nächsten Verhandlungssitzung stattfinden, wobei der Schwerpunkt auf der Feinabstimmung der Kernpunkte liegen soll. Danach werden die Mitgliedstaaten gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen soll. In der Zeit zwischen dem 5. und 10. Mai soll dann auch für die Erstellung einer Resolution zum Pandemieabkommen für die Weltgesundheitsversammlung dann im Mai 2024 genutzt werden. Sollte das Pandemieabkommen der Weltgesundheitsversammlung im Mai zur Zustimmung vorgelegt werden, wird danach die nationalstaatliche Umsetzung im Wege der Ratifizierung erfolgen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt bleibt es abzuwarten, ob es gelingen wird, bis Mai 2024 das Pandemieabkommen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der Prozess ist hochkomplex und auch hochpolitisiert, was die Verhandlungen deutlich erschwert. Trotz dieser Herausforderungen strebt die Mehrheit der Mitgliedstaaten und darunter auch EU und Deutschland einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen an. Eng verknüpft mit dem Gelingen der Verhandlungen des Pandemieabkommens und gewissermaßen abhängig ist die Reform der internationalen Gesundheitsvorschriften, die ebenfalls bei der Weltgesundheitsversammlung im Mai dann abgeschlossen werden soll. In diesem Bereich wurden Fortschritte erzielt, die es nun zu sichern gilt. Wir, also das BMG und die Bundesregierung insgesamt, sind davon überzeugt, dass beide Prozesse den Pandemie- und Gesundheitsschutz nachhaltig verbessern und die Weltgemeinschaft voranbringen können. Und daher werden wir uns auch weiterhin in enger Abstimmung mit der Europäischen Union und den einzelnen Ressorts innerhalb der Bundesregierung für einen erfolgreichen Abschluss der Prozesse tatkräftig einsetzen.
Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Die Fragerunde beginnt jetzt und gleich mit Frau Tina Ruder von der SPD-Fraktion.
Ja, auch herzlichen Dank für den Bericht. Da konnte ich schon ganz viele Fragen streichen. Warum ist das Pandemieabkommen wichtig und zeitkritisch? Und vor allem, welche Prozesse schließen sich an? Welchen Zusammenhang hat das mit der Überführung in nationalstaatliches Recht? Und vor allem, was kann eben auch nicht vorgeschrieben werden? Das haben Sie, glaube ich, alles gerade schon sehr detailliert ausgeführt. Ich würde es trotzdem, einfach weil wir auch in der öffentlichen Sitzung sind und weil das durchaus ein Thema von öffentlichem Interesse ist, noch mal sehr explizit fragen. Ist es so, dass ein Pandemieabkommen den Nationalstaaten verbindlich und verpflichtend Vorgaben machen kann, was zum Beispiel die verpflichtende Einnahme von Medikamenten, von Impfungen angeht, was Reisebeschränkungen und all diese Sachen, die in der öffentlichen Debatte immer wieder genannt werden, was hat es damit auf sich? Ist das so, dass das Pandemieabkommen das für die Mitgliedstaaten vorschreiben kann?
Das kann ich Ihnen ganz deutlich und klar nein beantworten, aber ich will es auch noch begründen und an drei Punkten festmachen. Zum einen ist es so, dass die Inhalte und die Bestimmungen im Abkommen durch die Mitgliedstaaten, durch die 194 Mitgliedstaaten selbst festgelegt wird. Und wie es einfach bei völkerrechtlichen Instrumenten üblich ist, gehen die Mitgliedstaaten nur Verpflichtungen ein, die sie sich selbst auferlegt haben. Es findet also keine Fremdbestimmung statt. Zum Zweiten ist die Souveränität ja ein grundlegendes Prinzip, dem das ganze gesamte Pandemieabkommen unterliegt. Und zudem erhält, ich nehme an, Sie kennen den aktuellen Verhandlungstext, dann auch noch mal eine explizite Regelung, die besagt, dass weder das WHO-Sekretariat noch der Generaldirektor der WHO Befugnisse im Hinblick auf die nationale Gesetzgebung oder auf nationale Souveränität der Staaten eingeräumt werden. Und drittens wird es in keiner Bestimmung vorgeschrieben, welche konkreten Maßnahmen ein Staat zur Sicherung der öffentlichen Gesundheit ergreifen muss. Das wäre auch also unsinnig, weil pauschale Vorgaben kann man in einer Pandemie nicht machen. Das hat uns die letzte Corona-Pandemie ja gelehrt. Du musst einfach reagieren auf unterschiedliche epidemiologische Situationen und dementsprechend fallen auch die Reaktionen nicht nur in den Ländern, sondern oftmals in Regionen unterschiedlich aus.
Ganz herzlichen Dank für die klare Antwort. Dann nutze ich die letzten Sekunden vielleicht für einen ganz, ganz kurzen Aspekt dahingehend, welche Verhandlungsergebnisse aus Ihrer Sicht dahingehend zu erzielen waren, dass vulnerable Gruppen in einer nächsten Pandemie besser geschützt sind und vor allem der Zugang zu Arzneimitteln, Impfstoffen und notwendigen Produkten überall auf der Welt Zugang finden kann.
Ja, gut, das sind ja die an sich die drei wichtigen Punkte des Abkommens: die Prävention, die Vorsorge und dann auch die Reaktion. Das heißt, dass vulnerable Gruppen, auch ärmere Länder, wirklich zeitgerecht und zeitnah einen Zugang zu Medikamenten, Schutzausrüstungen entsprechend haben. Das ist für Deutschland ein ganz wichtiger Punkt in den Verhandlungen.
Ja, vielen Dank. Das war on the dot. Und das Frage richte ich jetzt an die CDU/CSU.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mich würde interessieren, im Hinblick auf eine verbesserte Reaktion im Fall, dass wieder ein Virus auftaucht, der Probleme macht, welche Verhandlungsfortschritte gibt es denn im Hinblick auf die Information der Staatengemeinschaft, wenn solche Viren auftreten, und welche Verhandlungsergebnisse gibt es auch im Hinblick auf das Teilen von entsprechenden Virusproben, damit man sich auch frühzeitig im Hinblick auf Impfstoffe und Tests wappnen kann.
Herr Kollege Braun, die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Abkommens. Inwieweit detailliert der Verhandlungsstand und die Gespräche sind, müsste ich den Unterabteilungsleiter bitten zu antworten.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde Sie bitten, dass wir die Frage vielleicht noch mal erstmal generell beantworten, weil die ja gerade in dem Pathogen Access Benefit Sharing System besprochen wird. Das ist gerade Gegenstand dessen, was jetzt auch nächste Woche im sogenannten IMB-9 resumed, also verhandelt werden soll, ausgestaltet werden soll. Und dann werden wir auch die Ergebnisse haben, die jetzt vorwegzunehmen dazu. Das wäre etwas verfrüht. Aber vielleicht möchte Herr Bergfeld auch gerne noch ergänzen.
Ich kann es machen. Also wir sind in der Tat noch in den Verhandlungen. Wir sind noch nicht am Ende, aber der Text ist ja bekannt. Und Herr Zuball hat auch schon das Stichwort genannt. Dieses Pathogen Access and Benefit Sharing System ist so ein bisschen das Zentrum der ganzen Sache. Also die Gedanke, Proben besser teilen, Pathogene besser teilen, schneller teilen, dafür aber auch gleichzeitig schneller die entsprechenden Gegenmaßnahmen zur Verfügung stellen. Das System sieht unter anderem vor, gewisse Quoten, die eben abgegeben werden sollen von den Produzenten an die WHO zur Weiterverteilung eben an die ärmsten und vulnerablen Gruppen, wie Sie erwähnt haben. Das Ganze wird nicht fertig sein bis Mai, weil es ein sehr komplexes System ist. Also Stand jetzt sind bestimmte Prinzipien festgeschrieben und dann eben ein Follow-up-Prozess, der bis 2026 abgeschlossen werden soll. Und dann hat man das System im Detail. Aber es bleibt hochkompliziert natürlich, und da steckt der Teufel im Detail. Natürlich ist es beides wichtig. Also wir haben ein hohes Interesse daran, dass der Zugang zu den Pathogenen schnell erfolgt, unbürokratisch erfolgt. Und gleichzeitig haben wir ein hohes Interesse daran, dass die Gegenmaßnahmen schnell kommen. Und da kann man jetzt verschiedene Ansätze verfolgen. Die sind technisch sehr kompliziert und da kommt man nicht zum Ende bis jetzt, bis Mai. Also das ist, glaube ich, absehbar. Das System wird nicht stehen bis Mai. Dafür ist es technisch zu schwierig. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die 8 Sekunden lohnt sich nicht, noch ein Statement herauszubringen. Und das Fragericht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch danke für den Bericht, der auch schon bei mir einige Fragen beantwortet hat. Ich habe noch eine konkrete Frage zu dem One Health-Ansatz, der auch im Pandemieabkommen erwähnt wird, aber in dem Pandemieabkommen, in den Drafts, die sozusagen bisher öffentlich bekannt sind, vor allem in Bezug auf den Spillover-Effekt genannt wird. One Health beinhaltet ja auch weitere Dimensionen, gerade auch die Dimension der Klimaveränderungen und wie die Klimaveränderungen Lebensräume zum Beispiel von Tieren verändern können und damit eben auch Spillover begünstigen können und generell eben auch die Gesundheit, der Gesundheit schaden können. Gibt es da, wie sehen Sie diesen One Health Aspekt im aktuellen Pandemieabkommen abgebildet und gibt es da aus Seiten der Bundesregierung noch Wünsche, das noch mal zu verändern? Arbeiten Sie darauf hin, gerade in den aktuellen Verhandlungen, oder wie ist da der Stand?
Also zum einen ist das ganz, ist ja das mit als ein Grund dafür, dass es das Pandemieabkommen neben den internationalen Gesundheitsvorschriften gibt, weil man in den internationalen Gesundheitsvorschriften One Health, Umwelt, Tier, Mensch so in der Form überhaupt nicht abbilden könnte. Und das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Bestandteil in den Verhandlungen, in den Positionen, die die Bundesrepublik hier mit einbringt. Wie der aktuelle Stand im Detail ist, würde ich wieder an die Fachabteilung geben oder die Bewertung.
Ja, also auch hier ist ein Nachfolgeprozess angedacht. Ist Herr Bergfeld hat ja gerade sehr plakativ auch dargestellt. Es wird nicht möglich sein, alles im Detail zu verhandeln. Wir haben schlicht und ergreifend keine Zeit mehr und wir wollen ein Ergebnis erzielen. Und auch hier sind wir dankbar, dass der Ansatz verankert ist im Pandemieabkommen. Aber auch hier werden wir uns auf den Nachfolgeprozess einstellen müssen. Und das ist auch gut so, indem wir dann auch hoffentlich sehr zeitnah in den Verhandlungen, Folgeverhandlungen abschließen können. Ja, also die Frage, die Sie gerade erwähnt haben, da gibt es gibt verschiedene rote Linien, die Deutschland ja auch sehr klar kommuniziert hat und formuliert hat. Und wenn Sie auf die Frage von IP ansprechen, ist das so eine rote Linie, die aber, wie gesagt, auch durch dieses PAP-System, was wir vorhin angesprochen haben, natürlich versuchen wir hier Lösungen zu schaffen und genau diese werden dadurch auch angedacht. Aber wenn Sie auf IP-Rechte und deren Aufweichung der IP-Rechte ansprechen, ist das sicherlich eine rote Linie der geeinten Position aus Deutschland.
Ja, vielen Dank. Und jetzt, es war auch wieder auf die Sekunde genau, Frage richtig an die FDP-Fraktion.
Ja, das Thema Pandemieabkommen und internationale Gesundheitsvorschriften wird immer wieder begleitet von Fake News und auch wilden Verschwörungstheorien. Leider erreichen diese immer mehr Menschen und wir dürfen das nicht unterschätzen oder nur als Spinnerei abtun. Was wir brauchen, sind klare und auch einfach zu verstehende Informationen. Wie reagiert die Bundesregierung auf die Fake News und Verschwörungstheorien? Ist hierzu eine Informationskampagne geplant?
Da schaue ich mal fragend in die Fachabteilungen. Also mir persönlich ist die nur im Rahmen der allgemeinen Kommunikationsstrategien Bekanntes entsprechend zu entkräften. Man muss ja einfach mal dazu sagen, das Pandemieabkommen wird ja in einer sehr transparenten und inklusiven Weise verhandelt. Also jeder Text ist öffentlich einsehbar, online einsehbar. Die Anhörungen mit den nichtstaatlichen Akteuren finden öffentlich statt und auch die technischen Anhörungen von Expertinnen und Experten finden öffentlich statt. So wer sich also da wirklich intensiv mit auseinandersetzt, der weiß dann auch, was Sache ist. Aber vielleicht möchte die Abteilung noch ergänzen. Auswärtiges Amt nickt auch.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Es ist ja auch ständig in der Presse, diese Thematik, und Sie haben es auch schon gerade gestern gesehen in der Berliner Zeitung, auch hier wieder ein Artikel zu der Frage, ob die Welt bald aus Genf regiert wird. Natürlich nicht. Und hier muss man einfach ganz klar auch sagen, dass im Endeffekt die WHO unterstützt wird, aber sie natürlich nicht Entscheidungen trifft
über die Mitgliedstaaten oder über die Mitgliedstaaten hinweg, dass sie keine Entscheidung darüber trifft, ob Masken getragen werden oder nicht. Das sind ja alles Sachen, die man entkräften kann. Und die Frau Staatsministerin hat es gerade gesagt, es ist ein Prozess, der sehr transparent geführt wird. Alle relevanten Dokumente, die in dem International Negotiating Body verhandelt werden, sind online einsehbar. Also jeder, der sich informieren will und die Information bekommen will, der hat auch Zugang dazu.
Ja, also vielleicht noch ergänzend, also wir verhandeln ja nicht als Deutschland alleine, sondern da gibt es eine EU-Position und die EU geht noch mal ein Stück weiter und veröffentlicht auch jeweils ihre eigene Verhandlungsposition, also nicht nur den eigenen Text. Wir sind gelegentlich auf Social Media tätig, aber als Auswärtiges Amt kümmern wir uns natürlich vorwiegend um den, sag ich mal, ein Publikum außerhalb der Bundesrepublik. Insofern kann ich jetzt wenig zu Aufklärungskampagnen in Deutschland sagen, aber grundsätzlich versuchen wir schon, die Fakten transparent zu machen, immer wieder darauf verweisen, was verhandelt wird und das auch zu erklären. Und da gibt es auch keine Geheimnisse oder sonst irgendwas. Aber es ist man muss einfach sehen, dieses Pandemieabkommen ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema, weil es halt ganz, ganz viele Bereiche umfasst und eben nicht nur Gesundheitspolitik ist. Hier wurde ja Technologietransfer erwähnt, wir haben über andere Dinge geredet, also es streift ja. Es betrifft nahezu alle Ressorts der Bundesregierung und es betrifft auch nahezu alle Fachpolitiken. Insofern ist es ein sehr komplexes Thema. Das muss man einfach sagen.
Ja. Nein, das geht leider jetzt nicht. Wir haben noch eine zweite Runde. Wir haben ja 3 Minuten vereinbart pro Fraktion. Jetzt ist Fragerecht bei der AfD.
Eine Frage zur Transparenz. Ist es richtig, dass die bisherigen Vertragsentwürfe nicht auf deutsche Sprache, nicht in der deutschen Sprache vorliegen? Ist beabsichtigt ihrerseits, das zu ändern? Denn ich meine, wenn sich Menschen informieren sollen, ich meine, es sind ja nun nicht einfache Texte. Also ich komme mit Englisch ganz gut zurecht, aber ich glaube, auch ich finde da manchmal, stoße da manchmal an meine Grenzen. Ist da geplant, eine deutsche Übersetzung vorzulegen, damit die Menschen sich auf diese Art und Weise informieren können?
Ich kann gerne versuchen, diese Frage zu beantworten. Vielen Dank. Also zunächst einmal, was es gibt, kann ich ja mal sagen, das ist, es gibt verschiedene Austauschprogramme mit nichtstaatlichen Akteuren. Wir machen verschiedene, in verschiedenen Foren, in denen wir sehr detailliert zusammen mit dem Auswärtigen Amt auch über das Pandemieabkommen und den Entwurf nicht nur diskutieren, sondern auch einfach den Input kriegen und die Meinung auch hören. Und das ist, das für uns wichtig ist, dass wir auch aus der Zivilgesellschaft und den nichtstaatlichen Akteuren eben auch ein gutes Feedback bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Vielzahl von Bürgeranfragen zu allen möglichen Bereichen und Themen in dem Bereich des Pandemieabkommens bekommen und auch hier immer sehr umfassend antworten. Ob es eine konkrete Übersetzung der einzelnen Verhandlungstexte auf Deutsch angedacht ist, entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es geplant ist, aber vielleicht weiß Herr Bergfelder, das Auswärtige Amt kann hierzu noch was sagen. Ist aber auch eigentlich nicht üblich, dass internationale Texte ins Deutsche übersetzt werden.
Also ich denke, es wird dann irgendwie doch, wenn wir sozusagen zum Erfolg kommen und dann ein ordnungsgemäßes Ratifizierungsverfahren durchführen, wie es vorgesehen ist, dann wird es auch auf Deutsch vorgelegt werden. Im Moment ist es meiner Ansicht nach nicht vorgesehen, hat auch was damit zu tun, dass die Texte natürlich in einer wahnsinnig hohen Taktung und schnellen Taktung kommen, lang sind und bis das übersetzt ist, ist es dann schon wieder Schnee von gestern. Aber ich habe das Gefühl, die meisten kommen sehr gut mit Englisch klar. Und wenn nicht, gibt es ja auch Hilfsmittel im Internet, mit denen man das schnell übersetzen kann.
Dann eine weitere Frage. Ein großes Thema ist ja das Thema Patentschutz bei Impfstoffen. Können Sie da mal erläutern, wie da der aktuelle Verhandlungsstand ist? Oder ist man sich da noch nicht so richtig einig? Das ist ja für uns schon auch ein wichtiges Thema. Können Sie da einmal erläutern, wie da im Moment der Verhandlungsstand ist?
Ja, ist jetzt ja schon mehrmals erwähnt worden, dass das für uns eine rote Linie ist, der Patentschutz. Ist in Verhandlungen gemeinsam mit dem BAPS wird es hier eine entsprechende Lösung, Verhandlungstext geben und dann wird zu entscheiden sein, ob der für uns akzeptabel ist oder auch nicht.
Also so vielen Dank. Ich muss auf die Zeit achten. Es tut mir leid. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit einer zweiten Runde, jeweils mit 3 Minuten. Und somit hat jetzt Fragerecht bei der SPD-Fraktion.
Ja, da Herr Zuber jetzt zweimal schon noch was ergänzen wollte, würde ich ihm vielleicht die Gelegenheit geben, einfach zur Frage auch vom Kollegen Gerschau die Antworten auszuführen.
Ja, das stimmt. Ich muss mir nur kurz mal Gedanken machen, was ich ergänzen wollte. Patentschutz, genau. Also, das ist eine rote Linie. Es wird keine IP-Waiver geben. Es ist die Forderung danach Freiwilligkeit. Und das ist eben auch die Position aus Deutschland und auch die Position der EU im Übrigen. Das ist auch Freiwilligkeit und Mutually Agreed Terms und voluntary sein soll. So, und mehr kann man dazu eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht sagen.
Ich glaube, der zweite Teil hatte sich noch mal in Richtung Kommunikation und auch Kommunikation der Ergebnisse gerichtet. Vielleicht kann ich da selber noch mal anknüpfen. Also Sie haben es ja gerade alle noch mal ausgeführt, dass das ein sehr normaler Prozess ist. Herr Bergfelder, mich würde mal interessieren, ob in irgendeinem anderen Themenbereich sowas schon mal an Sie herangetragen worden ist, dass das komisch ist, dass Sie normalerweise auf Englisch kommunizieren und ganz viel an Vorverhandlungen eben auf Englisch läuft und dann eben dann übersetzt wird, wenn es auch um eine nationalstaatliche Ratifizierung geht. Sie schütteln den Kopf. Ich werte das einfach mal, das ist wirklich ein Verfahren, was in ganz, ganz vielen anderen Bereichen nie irgendwie ein komisches Gefühl ausgelöst hätte, sondern es ist ganz normal Usus. Und sobald es eben nationalstaatliches Recht wird, wird das Ganze auch übersetzt vorliegen. Und ich glaube, auch die zwischenzeitlichen Verhandlungsergebnisse haben so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass dann die entscheidenden Stellen auch bisher gut einsehbar sind. Aber vielleicht können Sie ganz kurz noch was zum Beteiligungsprozess differenzierter ausführen. Also welche Möglichkeiten gibt es, wenn eine Bürgerin, ein Bürger Fragen zu sowas hat? Also was passiert jetzt beim Pandemieabkommen? Wie ist das hingestellt? Wie kann man sich da informieren? Was würden Sie eigentlich empfehlen, wenn jemand jetzt vorbehaltslos Interesse am Thema hat und sich eine Meinung dazu bilden möchte?
Kann ich gerne machen. Also zunächst, wir haben es ja gerade schon angesprochen, werden die Prozesse öffentlich gemacht. Die sind auf Webseiten einsehbar. Das Argument, dass es nur auf Englisch sei und dass es problematisch ist, das teile ich nicht in der Gänze, weil es heute so viele Möglichkeiten gibt, auch englische Texte sehr gut direkt online zum Beispiel übersetzen zu lassen. Das Zweite ist, wir stehen im regelmäßigen Austausch mit interessierten Bürgern. Und wenn Sie, wie Sie ja richtigerweise sagen, interessierte Bürger haben, die Sie informieren möchten, dann könnten Sie zum Beispiel auch zu Austausch mit nichtstaatlichen Akteuren kommen. Es gibt verschiedene Bürgeranfragen, die beantwortet werden. Also es gibt ein ganzes, wenn man sich dafür interessiert, ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten, wo man sich durchaus informieren kann.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die CDU-CSU-Fraktion.
Ich würde noch mal die Nachfrage stellen, wenn jetzt so vieles bis zur World Health Assembly nicht fertig sein kann. Wie ist denn dieser Nachfolgeprozess sozusagen vorgesehen und wie bleibt da der Druck drauf? Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Sorge, sondern alle sagen, jetzt haben wir doch ein Abkommen, jetzt ist er erstmal gut und alles, was wirklich konkret wird im Hinblick auf die Themen, die wir angesprochen haben, erlahmt dann der Prozess. Da können Sie mir ja vielleicht die Angst ein bisschen nehmen.
Ich will nicht abstreiten, dass solche Risiken immer bestehen. Ich habe ja schon angetippt, dass wir in dem aktuellen Text und in der Begleitresolution dazu, die auch schon im Entwurf vorliegt, ich glaube, BMG hatte das auch gesagt, bis jetzt zwei Folgeprozesse vorgesehen haben. Also einer zu One Health Prävention Preparedness und der zweite zu diesem PAP-System. Und beide haben ein Enddatum gesetzt, 2026, bis wann man fertig sein will. Das ist für internationale Organisationsverhältnisse relativ fix. Das soll auch sofort losgehen, mehr oder weniger im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, also mit den ersten Expertentreffen. Ich würde sagen, letzten Endes kommen wir jetzt wieder auf den Anfang zurück. Das ist ein mitgliedstaatengetriebener Prozess. Ja, es ist an uns, den Mitgliedstaaten, den entsprechenden Druck aufrechtzuerhalten. Es gibt einen ganz großen Druck, wenn ich das vereinfacht sage, von vielen Ländern aus dem globalen Süden bei der Pandemiereaktion schnell Verbesserungen zu bekommen. Also da wird der Druck sowieso hoch sein. Und wir haben ganz besonders ein sehr hohes Interesse daran, den Druck aufrechtzuerhalten, auch bei der Prävention und bei One Health. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass der Prozess danach vollkommen erlahmt. Aber wir sind natürlich in einem internationalen, multilateralen Umfeld. Das dauert alles ein bisschen. Aber wir haben im Prinzip, wenn man es jetzt ganz vereinfacht nochmal sagt, die Situation, wir sind jetzt 4 Wochen vor dem Enddatum. Entweder wir schaffen es, etwas Abgespecktes mit Follow-up-Prozessen über die Bühne zu bekommen, oder wir bekommen gar nichts, oder wir bekommen ganz allgemein alles weiterzuschieben. Und insofern aus diesen 3 Optionen, würde ich sagen, ist die Option ein Abkommen, was wir mittragen können inhaltlich und vernünftige Follow-up-Prozesse, das Beste, was wir daraus machen können. Das war jetzt sehr offen gesprochen, aber ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also wir arbeiten mit den Optionen, die wir haben. Sind ja auch in den letzten 2 oder 3 Jahren auch noch andere Dinge politisch passiert. Wären die nicht passiert, wär vielleicht auch der politische Druck vorher höher gewesen. Das kann man vielleicht auch sagen. Danke.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt pünktlich. Und jetzt geht das Fragerecht weiter an Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es nochmal spannend, wenn Sie vielleicht nochmal aus den Verhandlungen sozusagen, was Sie eben berichten dürfen, sagen, abstrakt, was sind denn die Hauptkonfliktthemen, außer zum Beispiel jetzt, wenn es um Technologietransfer oder solche Dinge geht. Also gibt es noch ein paar große andere große Brocken, was Sie sagen, oder ist es wirklich jeder Absatz, ist das sozusagen gerade noch heiß debattiert? Oder in welchen Textstellen finden sich sozusagen die großen konkreten Diskussionen gerade?
Ich habe das ja im Eingangsstatement schon erwähnt. Also die Konfliktpunkte sind Technologietransfer, ist Ausgestaltung eines Zugangs- und Vorteilsmechanismus und die Finanzierung. Ansonsten müsste ich bitten für mehr inhaltliche Details, weil ich da nicht eingebunden bin im Prozess, die Abteilung entsprechend zu antworten.
Ja, und in dem Zusammenhang natürlich ist auch gerade schon erwähnt worden, dass von verschiedenen Seiten die ganze Equity-Thematik, die PAPS-Thematik, Finanzierung-Thematiken. Ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail einsteigen, aber da gibt es natürlich noch divergierende Ansichten. Und worauf es im Endeffekt ankommen wird, und Dr. Born hat es ja auch schon gesagt, wie kann man das Momentum erhalten? Natürlich gibt es Prozesse wie PAPS, die Folgeprozesse brauchen wir, die aber hochkomplex sind. Andere Prozesse, da versuchen wir natürlich noch bis Mai auch eine Einigung, eine Lösung hinzubekommen und das Momentum aufrechtzuerhalten. Also auf den mehr technischen Prozessen ist es ja nicht so, dass alles in den Folgeprozess ausgelagert wird. Das Ziel muss ja sein, dass wir ein Instrument bekommen bis zur WAA und nicht mit leeren Händen dastehen. Und dass es dann auch verschiedene Prozesse ausgelagert sind, ist relativ normal, die einmal hochkomplex sind und später behandelt werden müssen, weil man sich noch nicht einigen kann, und andere wiederum, wo man im doch jetzt einen Moment noch nutzen kann und ein Ergebnis erzielen kann.
Vielen Dank. Vielleicht also immer im Rahmen zu dem, was Sie sagen dürfen, aber sind die Konfliktlinien, sind die immer einheitlich? Also kann man sagen, das ist ja sozusagen unter all diesen kritischen Punkten, die Sie angesprochen haben, da 2 Gruppen, 3 Gruppen, 5 Gruppen gegeneinander diskutieren oder verschiedene Interessen haben? Oder ist das wirklich extrem heterogen? Das fände ich nochmal spannend, wenn Sie dazu ein, zwei Sätze sagen könnten.
Ja, da will ich jetzt, kann ich jetzt nur ganz wenig zu sagen, aber es, natürlich gibt es auch hitzige Diskussionen und verschiedene Ansichten. Und es ist auch nicht immer so, dass Positionen verändern sich auch. Das liegt auch in der Natur der Sache. Wenn man diskutiert und auch Überzeugungsarbeit leistet, können Sie sich vorstellen, dass vielleicht bei einem Thema ein Mitgliedstaat auch mal seine Meinung oder durchaus überzeugt werden kann und dann eine andere Position verfolgt. Insofern kann man das jetzt nicht einordnen, wie viele verschiedene Parteien oder Meinungen es dazu gibt oder Ansichten es gibt, weil es ja auch wirklich ein lebender Prozess ist, ein Prozess, der von der Debatte lebt, ein Prozess, der von der Diskussion lebt und eben auch von den Fakten.
Ja, vielen Dank. Ich will hier nur kurz erwähnen, warum wir gerade einen Techniker im Raum haben. Wir haben festgestellt, dass die zweite Kamera nicht sich bewegt, und es gab jetzt einige Wortmeldungen, wo die Kamera nicht dorthin gegangen ist, wo sie hingehen sollte. Und das können wir jetzt ausprobieren, ob es jetzt besser ist. Die FDP-Bundestagsfraktion hat jetzt Fragerecht.
Nein, die Kamera dreht sich nicht. Ja, Frau Dittmann, Sie sprachen eben von einer roten Linie bei der Aufweichung von IP-Rechten. Ich weiß, dass das BMWK, das BMJ und auch das BMWF einer Aufweichung sehr kritisch gegenüberstehen. Vom BMZ hörte ich auch schon Aussagen, dass zeitlich begrenzte Ausnahmen in Bezug auf geistige Eigentumsrechte möglich sein sollten. Was ist richtig?
Also ich kann mal zu Anfang. Also wir haben hierzu einen Konsens in der Bundesregierung und der ist auch erstmal ausschlaggebend. Es ist natürlich völlig unstrittig. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Herr Wagner auch Bündnis 90 Die Grünen gesagt haben, dass der globale Süden hat andere Anliegen als der globale Norden. Also auf der Seite erst die Equity-Thematik, die Thematik natürlich auch von IP. Der globale Norden natürlich sehr fokussiert auf Prevention and Preparedness und an dem PPR-Zyklus orientiert ist. Aber Konsens ist das Votum der Bundesregierung.
Darf ich noch? Also vielleicht nur zur Klarstellung auch von unserer Seite. Das BMZ hat sich vor allem dafür eingesetzt, dass freiwilliger Technologietransfer, also auf voluntary mutually agreed terms, dass der besser ausgereizt wird, dass man da Spielräume nutzt und damit ja auch den Ländern des globalen Südens hier und da entgegenkommt, aber unter Wahrung dieser roten Linie.
Ja, vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die AfD-Fraktion.
Ein Aspekt ist ja auch der Kampf gegen Fehlinformationen als ein Teilaspekt des Pandemievertrages. Jetzt ist natürlich ein Kampf gegen die Verbreitung von Fehlinformationen und die Einschränkung der Meinungsfreiheit, das ist immer ein sehr schmaler Grat. Wie ist da im Moment der Verhandlungsstand und wie beurteilt die Bundesregierung das, was dort im Moment an Vorschlägen auf dem Tisch liegt?
Auf dem Tisch.
Wie beurteilen Sie den derzeitigen Verhandlungsstand, was eben halt den Aspekt des Kampfes gegen Fehlinformationen betrifft?
Also das Pandemieabkommen, das beschäftigt sich jetzt nicht damit, wie ich mit Falschinformationen entsprechend umgehe, sondern das Pandemieabkommen steht für sich. Und das ist natürlich, wir haben das ja gerade auch eben in mehreren Wortbeiträgen nochmal unterstrichen, dass wir immer wieder erläutern, was hier drin steht und es auch zwar in englischer Sprache im Moment noch, aber die Texte sehr öffentlich sind, man das entsprechend nachlesen kann. Aber es gibt keine Verabredung, wie ich mit der Falschinformation umgehe. Der Herr Zuball würde gerne noch
erklären. Im Übrigen kann man auch mal auf die Website des BMGs gucken. Da gibt es auch einige gute Informationen zum Pandemieabkommen, Pandemievertrag und zum Verhandlungsstand. Und auch das sollte eigentlich schon Ihre Frage beantworten. Also wenn man sich informieren will und die Fakten hören möchte, dann kann man auf verlässlichen Quellen durchaus gut nachlesen.
Also ich bezog mich jetzt mit meiner Frage auf einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Mag vielleicht nicht unbedingt jedem gefallen, aber ist jetzt nun so schlecht sicherlich auch nicht. Und dort wurde eben halt, das war Ende des vergangenen Jahres gesagt, dass ein Gegenstand des Abkommens auch ein Artikel sei, bei dem es um Kontrolle und Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Also einen solchen Artikel gibt es nicht im Pandemieabkommen.
Also es gibt im Moment, gibt es einen Artikel 18, der nennt sich Communication and Public Awareness. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Möglicherweise beziehen Sie sich auf den. Der schreibt aber jetzt nicht irgendwie vor, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sondern da stehen allgemeine Dinge drin zu. Es ist wichtig, dass alle Zugang zu Gesundheitsinformationen ermöglichen und ich will es jetzt gar nicht vorlesen, wissenschaftsbasierten Informationen, dass gut kommuniziert wird in die Bevölkerung rein, auch zu den Communities. Das ist dann dieses Typische, dass es eben in vielen Ländern auch Communities erreicht, die vielleicht jetzt nicht Deutschland betroffen sind, die sonst vom Informationsfluss abgeschnitten sind. Aber das war bis jetzt ein Artikel, über den eigentlich nicht groß debattiert wurde. Und ich sehe hier auch jedenfalls auf den ersten Blick jetzt nicht, dass da irgendwelche Dinge wären, die nicht dem absoluten Common Sense in Deutschland entsprechen würden, nämlich den Zugang zu wissenschaftsbasierten Informationen. Aber es steht nichts von Kampf gegen Desinformation oder sowas hier drin.
Ja, vielen Dank. Danke auch, dass wir alle so diszipliniert waren, das hinbekommen haben. Zwei Runden und mit einer Minute überzogen. Das ist super. Herzliches Danke für alle aus den Fraktionen und hier natürlich auch den Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 3a auf und da schaue ich rüber zur CDU-CSU-Fraktion, wer hier die Einführung für ihren Antrag macht. Herr Kippels.
Ja, das kann ich gerne machen und ich sage mal im Nachgang zu dem, was wir gerade eben gehört haben, erschließt sich der Inhalt und das Anliegen des Antrags von selbst. Wir haben eben eine durchaus breite und in Wellenform aufflammende Diskussion über Inhalt und Beratungsverlauf und Beratungsmethodik des Pandemieabkommens. Diese Situation ist seit 2021, seit Beginn dieser Idee, ich sag mal, immer stärker und schwächer vorhanden. Wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade, jedenfalls die Zielgerade des ursprünglich gesetzten Zeitfensters von 2024 als Verabschiedung. Wir sind mit Rücksicht auf die Tatsache, Herr Bergfeld hat es eben angesprochen, dass sich natürlich in der Zwischenzeit andere Ereignisse ergeben haben, die die Weltaufmerksamkeit und Weltöffentlichkeit vielleicht etwas in Anspruch nimmt oder mit Sicherheit in Anspruch nimmt und ablenkt, ist aber dieses Pandemieabkommen im Hinblick auf die Bekämpfung, wirksame Bekämpfung potenzieller zukünftiger Pandemien ganz wesentlicher Baustellen. Das heißt also, das darf unter keinen Umständen aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion aus dem Auge verloren werden. Es darf aber auch nicht, so wie es auch in längerer Vergangenheit zum Beispiel mit dem Migrationsabkommen war, so in die öffentliche Debatte kommen, dass der wirkliche Wert nicht mehr in der Weltgemeinschaft tatsächlich erkannt und dann noch konsequent verfolgt wird. Das war unser Anliegen. Die auch parlamentarische Debatte, gerade auch noch mal die parlamentarische Debatte in Deutschland zu stärken und auf diese Art und Weise im Idealfall eine breite Zustimmung sowohl zu der zu dem Kernanliegen als auch zu wesentlichen Positionen, die bis jetzt erkennbar sind, zu formulieren und auch noch mal zu unterstreichen, dass Deutschland auch gerade mit Rückblick auf die Pandemie ein vitales Interesse daran hat, dass dort eine leistungsfähige, aber auch die Anliegen des globalen Südens anerkennende Regelung zustande kommt. Und das sollte mit diesem Antrag dann in der Debatte und in der transparenten Diskussion der Ausschüsse beziehungsweise auch jetzt hier des Unterausschusses gewährleistet sein. Ich glaube, das Interesse ist heute noch mal allgegenwärtig deutlich geworden. Es wäre noch schöner gewesen, wenn wir das damals als gemeinsamen Antrag hätten auflegen können. Aber die zustimmenden Bemerkungen sind auf jeden Fall schon mal ein Signal dafür, dass die demokratischen Parteien der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Bundestages an diesem Vertrag ein großes und positives Interesse haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Nun kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3b. Wer von der AfD-Fraktion wird einführen?
Herr Schneider, bitte. Dankeschön für das erteilte Wort. Nun, wir sehen das Ganze etwas kritischer. Und ich denke mir, da gibt es nun neben den doch auch in zahlreichen, auch an Sie herangetragenen Fragen der Bürger, durchaus auch eine gewisse Substanz. Wir haben mit der Weltgesundheitsorganisation schon eine Organisation, die nicht nur von Staaten, sondern auch von privaten Unternehmen finanziert wird, die damit natürlich auch durchaus Interessen verknüpfen. Ist diese Interessenverknüpfung tatsächlich immer im Interesse der Menschen? Und wie wirkt sie sich unter Umständen auch auf einen solchen Pandemievertrag aus? Wir dürfen vielleicht auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, wir sprechen hier nur über den Pandemievertrag. Wir haben aber gleichzeitig auch noch damit verbunden eine Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und welche Kombination ergibt sich hieraus? Welche Wechselwirkungen entstehen zwischen den beiden? Wir haben einen One-Health-Ansatz, der durchaus sinnvoll erscheint, der aber durchaus natürlich auch die Möglichkeit gibt, gesundheitspolitische Ansätze weit über die Gesundheitspolitik auszudehnen, auf Themen wie Bildung, auf Thema wie Soziales, auf Thema wie Arbeitsrecht. Insofern denke ich mir, ist es schon sinnvoll, dass wir dort auch mit einem wachsamen Auge nachverfolgen, was dort tatsächlich verhandelt wird. Wir erleben durchaus ja auch in anderen Ländern, in den Niederlanden beispielsweise, gab es jetzt nach der Wahl durchaus innerhalb der Parteien, die auch die nächste Regierung dort bilden dürften, sehr kritische Stimmen. Und wir greifen diese kritischen Stimmen auf und wollen denen eben halt mit unserem Antrag Ausdruck verleihen. Ich freue mich gleich schon auf die Anhörung, wo vielleicht auch die eine oder andere Frage dazu stellen können und dann auch mal von den Experten hören, wie sie denn tatsächlich dort die Situation in diesem Pandemievertrag, so wie er im Moment auf dem Tisch liegt, sich darstellt. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Gibt es unmittelbar zu den Einführungen Fragen? Das ist erkennbar nicht der Fall. Damit sind wir am Ende unserer heutigen ersten Sitzung angelangt. Ich schließe hiermit die Sitzung und in knapp 5 Minuten geht es weiter mit unserer öffentlichen Anhörung. Dankeschön.